Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 90 unserer Wissensreise. Heute geht es weiter mit der Anatomie des Darmes. In der Wiederholung schauen wir uns nochmal den dünnen Darm an und dann lernen wir etwas über den Dickdarm. Bevor wir starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Der Early Bird Preis für die Wissensreise Prüfungssimulation am 14. September ist zwar jetzt passé, dennoch kannst du dich natürlich anmelden. Alle Infos findest du auf der Homepage www.tanjas-naturheilkunde.com unter Aktuell. Und falls du nichts mehr verpassen möchtest, trag dich doch gerne auf der Steady-Wissensreise-Seite für den kostenlosen Newsletter ein. Jetzt kommt was ganz Neues. Solltest du noch auf der Suche nach einer guten Schule sein, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf das Leben danach vorbereitet, dann hör jetzt gut zu. Es gibt eine neue Kooperation und zwar mit der Naturheilschule Isolde Richter. Du weißt vielleicht schon, dass ich selbst dort Schülerin war. Und seit diesem Jahr dort auch unterrichte. Ich fand die Ausbildung zu meiner Zeit schon sehr gut, aber da wurde richtig nochmal eine Menge draufgelegt. Im Prinzip hast du die Wahl, in deinem Stundenplan jeden Tag eine Schulung zu besuchen und wirst quasi rund um die Uhr betreut. Wenn du die Angebote einiger Schulen vergleichst, wirst du merken, dass die Naturheilschule Isolde Richter hier wirklich unschlagbar ist. Deshalb freue ich mich total, dass es nun ein Bonbon für alle Wissensreise-Zuhörer gibt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der Heilpraktikerausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an, das war's schon. Und der Coupon gilt natürlich auch weiterhin für Meditrix und verschafft dir dort 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Also Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben. Du kannst sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. Und ein letzter organisatorischer Hinweis. Denk dran, im September ist Sommerpause. Der nächste Podcast wird also nach dem Zoom-Treffen der Wissensreisemitglieder erscheinen. Ja, falls du mit dem Gedanken spielst, den Weg zu deiner Prüfung mit mir zu gehen und erst ab März 25 dran bist, dann melde dich gerne frühzeitig. Auf der Homepage findest du den Terminkalender, auf dem du dir einen kostenlosen Kennenlerntermin aussuchen kannst. Auch alle anderen Infos und ein Video, wie die Vorbereitung aussehen könnte, findest du dort. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Ilka, Janina, Stefanie, Doro, Lara, Kerstin, Antonia, Anna, Sarah, Heiko, Magali, Insa, Martina, Martha und Julia. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Dienstagstreffen im Oktober kennenzulernen. Okay, legen wir los mit unserer Kurzwiederholung zum bisher Gelernten der Darmanatomie. Welche beiden Hauptteile des Darmes unterscheiden wir und wodurch werden sie getrennt? Wir unterscheiden den Dünndarm mit Fachbegriff Intestinum tenue oder manchmal auch Enteron, und den Dickdarm, Intestinum crassum oder auch Colon. Getrennt werden sie durch die Bauhin-Klappe, Bauhinsche Klappe oder auch Ileo-Zekal-Klappe. Nenne die Darmabschnitte des Dünndarmes und des Dickdarms in ihrer Reihenfolge ab dem Pylorus. Nutze am besten sowohl die deutschen als auch die Fachbegriffe. Da haben wir als erstes den Zwölffingerdarm, das Duodenum. Dann den Leerdarm, das Jejunum. Den Krundarm, das Ileum. Den Blinddarm, das Caecum mit dem Wurmfortsatz, dem Appendix. Den aufsteigenden Dickdarm, Colon ascendens, den querverlaufenden Dickdarm, Colon transversum, den absteigenden Dickdarm, Colon descendens, das Sigmoid und den Mastdarm, nämlich das Rektum. Welche Gemeinsamkeiten gibt es beim Aufbau des Dünndarmes und des Dickdarms? Die Darmwand besteht aus Mucosa, die aus einschichtigem Zylinderepithel besteht, einer Submucosa, einer Muscularis und, je nachdem, ob wir intraperitoneal oder retroperitoneal liegen, der Adventitia bzw. dem Bauchfell, dem Peritoneum. In der Submucosa befindet sich der Plexus submucosa oder auch Meissner Plexus, der für die Sekretion der Drüsen und für die nervale Anregung der Darmdurchblutung zuständig ist. In der Muscularis befindet sich der Plexus myentericus oder Auerbach Plexus, der vor allem für die Darmperistaltik zuständig ist. Welche Aufgaben hat das Duodenum? Der Zwölffingerdarm schließt direkt am Magen an und bekommt von dort den Nahrungsbrei in kleinen Portionen geliefert. Um diesen aufzuspalten, fließen hier über die Vaterpapille die Sekrete der Gallenblase und des Pankreas in das Duodenum, wodurch dann hier die enzymatische Spaltung der Nahrungsbestandteile stattfindet. Außerdem sitzen in der Submucosa die Brunnerdrüsen, die Schleim- und Bicarbonat und teilweise auch Enzyme für die Verdauung absondern. Welche Vorrichtungen besitzt der Dünndarm, um die Oberfläche für die Nährstoffresorption zu vergrößern? Es gibt Schleimhauteinstülpungen, die sogenannten Krypten, dann Schleimhautfalten, das sind die Kerkringfalten, und dann haben wir noch die Zotten und die Mikrovilli. Welche Besonderheit gibt es im Jejunum und Ileum? Hier ist mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe eingebaut, was eine wichtige Rolle für das Immunsystem spielt. Welche Enzyme sind im Duodenum wichtig für jeweils welche Nährstoffausspaltung? Für die Kohlenhydrate haben wir die Pankreasamylase. Für die Eiweiße die Pankreasproteasen, also zum Beispiel Trypsin oder auch Chymotrypsin. Für die Fette helfen Gallensäure und Pankreaslipase zusammen. Sehr gut. Dann schauen wir uns jetzt mal unser umgedrehtes U, den Dickdarm, etwas genauer an. Warum eigentlich diese Form? Nun ja, sie passt einfach sehr gut, da der Dickdarm den Dünndarm damit umhüllt. Die Anteile des Dickdarms kennst du ja bereits, wir haben sie gerade wiederholt, aber wie lang sind sie jeweils? Keine Sorge, das musst du nicht auswendig können, aber eine ungefähre Vorstellung hilft, zum Beispiel für die Abdomenuntersuchung. Also, der erste Teil, der Blinddarm oder das Caecum, ist ca. 7 cm lang. Und ganz spannend finde ich, der Appendix, also der Wurmfortsatz, der da dran hängt, ist genauso lang. Aber er ist natürlich viel dünner, denn er ist so ca. 6 bis 8 mm dünn und der Dickdarm selbst ist 6 bis 8 cm dick. Er ist also doppelt so dick wie der Dünndarm. Der aufsteigende Teil misst ca. 25 cm, der querverlaufende 50 und was denkst du, misst dann der absteigende Teil? Genau, das müssten dann ja auch ungefähr 25 cm sein. Es ist vielleicht ein bisschen länger, da die linke Kolonflexur, also die linke Dickdarmbiegung, etwas höher liegt als die rechte. Das Sigma ist dann ca. 30 cm lang, sodass der Dickdarm insgesamt auf eine Länge von ungefähr 1,5 Meter kommt. Weißt du noch, welche Vorrichtung dafür sorgt, dass der Nahrungsbrei nur in einer Richtung, nämlich vom Dünndarm in den Dickdarm gelangt. Genau, das ist die Bauchinsche oder Iliozäkalklappe. Sie befindet sich in der Nähe der rechten Beckenschaufel. Und wie ist es nun um die Lage der Dickdarmabschnitte hinsichtlich des Perineums, also des Bauchfells, bestimmt? Erinnerst du dich? 12 niedliche Hasen baumeln auf und ab. Das bedeutet, auf- und absteigender Dickdarm liegen retroperitoneal. Das Transversum intraperitoneal und auch der Blinddarm und das Sigmoid liegen intraperitoneal. Von der Makroskopie her gibt es beim Dickdarm zwei Besonderheiten. Zum einen ist die längs verlaufende Muskelschicht in drei bandartige Strukturen geteilt. Wenn du also in das Lumen des Dickdarms reinschauen würdest, dann ist es nicht rund, sondern hier gibt es so drei Einwölbungen. Und diese Struktur nennt man Tänien, also diese drei Längsstränge. Außerdem gibt es noch die Haustren. Das sind Einschnürungen bei der Kontraktion der Muskulatur, die den Darm von außen so ein bisschen wie eine Perlenkette aussehen lassen. Die mikroskopischen Spezialitäten der Oberflächenvergrößerung des Dünndarms sind hier nur noch zum Teil nötig, weil ja hier keine Nahrungsbestandteile mehr resorbiert werden. Allenfalls vielleicht noch Vitamin K und ein bisschen Bilirubin, aber dafür sind dann keine Zotten nötig. Auch die Kerkringfalten fehlen im Dickdarm. Allerdings gibt es weiterhin die Krypten, denn an deren Basis sind auch wieder Zellen vorhanden, zum Beispiel die Becherzellen. Und die Mikrovilli sind hier auch wichtig, denn sie ermöglichen eine bessere Salz- und Wasserresorption. Wenn wir uns die Blutversorgung mal anschauen, dann sind für uns vor allem die Gekröse-Arterien wichtig. Bis zum Colon transversum erfolgt die arterielle Versorgung aus der Arteria mesenterica superior und ab dann über die Mesenterica inferior. Warum das wichtig ist? Zum Beispiel für den Fall eines Mesenterialinfarktes. Der wird in letzter Zeit häufiger mal auch als Prüfungsfall gestellt und dann verstehst du die Pathologie, wenn du weißt, welche Gebiete nach dem Verschluss einfach nicht mehr versorgt werden. Und venös geht es auch wieder über die Vena mesenterica superior und inferior, die letztlich in der Pfortader landen. Also das Blut zur Leber bringen. Auch die nervale Versorgung kennst du schon, also wir haben hier auch den Auerbach und den Meißner Plexus. Und nun kommt die alles entscheidende Frage. Wofür ist denn der Dickdarm überhaupt gut, wenn die Nährstoffe doch im Dünndarm schon aufgenommen worden sind? Ganz genau, ein wenig erschließt sich das schon aus dem Namen. Er dickt den Stuhl ein. Das macht er, indem er Wasser entzieht. Also vor allem resorbiert er Natrium und dem Natrium folgt dann wieder das Wasser. Das kennst du, wenn du Salz irgendwo hinstellst, wo es feucht ist, dann klumpt es. So ähnlich ist das mit dem Natrium. Und hier Nerdwissen an die erste. Wir haben nämlich auch hier die Wirkung von Aldosteron an der Natrium-Kalium-Pumpe. Und wenn du die berühmte Wippe von mir schon kennst, dann weißt du, dass wenn Natrium zurückgeholt wird, also aus dem Stuhl wieder ins Blut zurück, dann muss Kalium dafür abgegeben werden, also aus dem Blut in den Stuhl. Nicht nur die Niere hat also eine Rolle im Kaliumhaushalt, sondern auch der Darm ist ein bisschen an der Kaliumhomöostase beteiligt. Die Abgabe von Kalium wird auch beispielsweise durch Durchfallerreger wie Shigellen oder Salmonellen noch erhöht, was dann natürlich auch zu einer Hypokaliämie führen kann. Außerdem erklärt hier das auch nochmal den Teufelskreis von Laxantien, also Abführmitteln, und Hypokaliämie. Die Menschen leiden unter Obstipation. Was machen sie dann? Sie nehmen Laxantien. Und dann nehmen sie lieber ein bisschen mehr, damit es auch wirklich hilft, und entwickeln Durchfall. Jetzt weißt du, Durchfall kann zur Hypokaliämie führen und die Hypokaliämie wiederum führt zu einer Obstipation. Du merkst den Zusammenhang? Okay, Nerdwissen erstmal wieder aus. Ja, wenn wir bei den Aufgaben und Funktionen des Dickdarms sind, dann ist natürlich auch die Schleimproduktion wichtig, damit der Stuhl besser gleiten kann. Die Passage durch den Dickdarm kann je nach Darmaktivität bis zu 24 Stunden betragen. Und bei Obstipation natürlich auch länger. Der Appendix nimmt als Teil des lymphatischen Systems eine wichtige Rolle innerhalb des Immunsystems ein. Er dient sozusagen als Wächter am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Und jetzt, weil einige von euch es einfach so lieben, Nerdwissen an, die zweite. Natürlich sind die Bakterien im Dickdarm auch von entscheidender Bedeutung. Sie spalten zum Beispiel die unverdauten Reste, die sogenannten Ballaststoffe, und produzieren dabei zum Beispiel Vitamin K und B1, aber auch noch weitere Dinge. Diese sind nach bisherigem Forschungsstand nicht für die Versorgung des Organismus von Bedeutung, tragen aber zu einer guten Versorgung der Darmschleimhaut bei. Durch die Spaltung produzieren die Bakterien allerdings auch Gase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff. Es kann sogar zur Bildung von Ammoniak kommen. Was fällt dir dazu sofort ein? Genau, Ammoniak ist ein Gift und muss entgiftet werden. Und hier schließt sich der Kreis. Denn wo geht der Ammoniak jetzt vermutlich hin? Er gelangt über die Mesenterialvenen und die Pfortader zur Leber, die dann den Ammoniak entgiften kann. Außerdem kann der Ammoniak auch neutralisiert werden, wenn die Darmbakterien ausreichend Säure produzieren, also wenn wir ein gesundes Mikrobiom haben. Total spannend, oder? Natürlich ist das Mikrobiom des Darms für uns als Heilpraktiker ein essentieller Therapiebaustein. Aber auch bei den Ärzten hat sich rumgesprochen, dass ein gutes Mikrobiom die Ansiedlung pathogener Keime verhindert. Darm-Hirn-Achse und alles, was es da noch viel, viel, viel mehr Gutes gibt, sind leider noch nicht so sehr im Fokus der Medizin. Aber ich bin überzeugt, dass in den nächsten Jahren da bestimmt noch so einiges kommt. Ja, und dann würde ich sagen, reicht es mit dem Nerdwissen. Ein bisschen Platz haben wir noch, also nehmen wir direkt noch den Mastdarm mit Fachbegriff das Rektum mit rein. Der letzte Abschnitt im Verdauungstrakt ist so circa 15 bis 20 cm lang, wobei am Ende so circa 3 cm vom Analkanal beansprucht werden. Aufgebaut ist das Rektum ähnlich wie der Dickdarm, nur dass es hier keine Tänien und auch keine Haut drin gibt. Eine Besonderheit, also was wir hier über das Rektum wissen sollten, das ist der Sphinkter, der aus zwei Anteilen besteht. Innen haben wir den Musculus Sphincter Ani Internus, der aus glatter Muskulatur besteht, also vom unwillkürlichen Nervensystem gesteuert wird. Der äußere Musculus Sphincter Ani Externus besteht hingegen aus quergestreifter Muskulatur. Er kann also willentlich beeinflusst werden. Wie findet jetzt Defekation statt? Wenn die Ampulle gefüllt ist mit Stuhl, erschlafft der innere Sphinkter, der äußere kontrahiert reflexartig, um den Stuhl noch zu halten. Durch Meldung an das ZNS entsteht dann der Stuhldrang. Und sobald der Mensch soweit ist, kann die Defekation starten. Wird der Drang unterdrückt, weil wir ja hier eine willentliche Steuerung mit dabei haben, dann weitet sich das Rektum und der innere Sphinkter kontrahiert wieder, sodass der Toilettengang dann noch etwas warten kann. Aber Achtung, wird dies zu lange und zu häufig gemacht, wirkt sich das auf die gesamte Kolonperistaltik aus. Und dann kann es natürlich zur chronischen Obstipation kommen. Es ist also keine gute Idee, keine Zeit fürs Klo zu haben. Das ist doch ein toller Schlusssatz, oder? Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Einblick in die Anatomie des Darms, sodass wir beim nächsten Mal mit der Pathologie weitermachen können. Ich freue mich wie immer über E-Mails, Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du dir ein kostenloses Kennenlerngespräch reservierst. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Ja, und denk an die Prüfungssimulation und an den Wissensreisecoupon für die Isolde Richter Naturheilschule und auch für Meditrix, falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst. Und jetzt wünsche ich dir noch weiterhin einen schönen Sommer, viel Spaß beim Wiederholen und Lernen und wir hören uns dann wieder im Oktober. Bis dahin, tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.